Wir wollen uns sammeln, versammeln und wir wollen Gott loben und preisen. Einfach in seine Gegenwart gehen. Alles, was atmet, soll Gott loben und preisen. So wollen wir anfangen. Einfach Gott die Ehre geben. Ihn Nummer eins machen in unserem Leben. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend segnest und dass du uns heute Abend begegnest und dass wir heute Abend deine Herrlichkeit erleben und erfahren dürfen. Herr, wir sind ganz offen für dich. Herr, wir wollen hören, was du uns durch deinen Heiligen Geist zu sagen hast. Ich lobe dich und ich preise dich. Halleluja. Amen. Amen. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lasst uns Gott loben. Alles, was atmet, anbeten. Preis sei dir, du großer, mächtiger Gott. Du bist unser Gott, unser Vater. Halleluja. Alles, was atmet, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Bleib bestehen. Wohl uns, wenn wir ihm vertrauen. Auf ihn bauen, auf ihn schauen. Er bleibt in alle Ewigkeit. In den Schwachen, in den Niedrigen, im Geringen, im Kleinen, dich offenbarst. Du bist nicht bei den Großen, Starken und Mächtigen, sondern das, was nichts ist, das hast du dir erwählt. Und Herr, du bist bei uns. Du bist bei jedem schwachen, einfachen, schlichten Menschen. Und du begegnest uns in deiner großen Liebe. Für ihn hast du deinen Sohn gegeben. Halleluja, nicht für die Selbstgerechten und die Scheinheiligen und die deine nicht bedürfen. Herr, ich danke dir, dass ich dich preisen darf. Heute Abend, dass du mir deinen Sohn Jesus offenbart hast, Vater. Heiliger Geist, ich danke dir, dass ich Jesus kennen darf. Meinen Heiland, meinen Erlöser, meinen Erretter, meinen Heiler, meinen Befreier. Alles, Herr, bist du. Lass uns noch Gott preisen, er ist alles für uns. Jesus ist alles für uns geworden. Und der Heilige Geist macht uns Jesus groß heute Abend. Er ist alles für dich und mich. Sagen? Amen. Lass uns Platz nehmen. Das ist eine große Wahrheit. Ein großes Geschenk, den Herrn zu lieben über alles in der Welt. Und das ist das größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und dann deine Nächsten wie dich selbst, diese zwei Gebote. Halleluja. Heute möchte ich euch einladen zu meinem Thema, Gott hat dich nicht vergessen. Manchmal kommst du dir vor, als wenn du vergessen wirst. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, Bruno Bese, der ist 98 Jahre alt geworden. Gott sei Dank, also ist ein schönes Alter mit 98. Also seinen 95. Geburtstag feierte, rief er mich an und sagte, Bruder Matthäus, du musst kommen. Ich brauche dich. Ich dachte, irgendwas Schlimmes ist passiert in seinem Leben, beichten möchte oder sowas. Ich soll ihm die Hände auflegen und soll den Herrn bitten, dass der Herr ihn heimholt. Gott hätte ihn vergessen abzuholen. Gott hätte ihn vergessen. Aber der hat noch 3 Jahre gelebt. Ich habe gesagt, Bruno, ich kann das nicht tun für dich. Es ist Gottes Zeit und Gottes Uhren gehen anders als unsere Uhren. So, wie auch immer. Ich möchte euch herzlich einladen für die nächste Woche oder diese Woche noch. Wir haben gute Gottesdienste, gute Themen. Morgen ist das Thema, Gott wendet dein Schicksal, die Wende. Also Gott hat alles in der Hand, alles unter Kontrolle. Und ich habe eine ganz starke Botschaft für morgen und ich möchte dich einladen, 19 Uhr. Dann am Sonntag früh auch ein starkes Wort, Gott ist eine starke Festung. Eine feste Burg ist unser Gott. Gott ist eine feste Burg, du kannst dich auf Gott verlassen. Und eine Festung. Wann baut man eine Festung? Nicht in Kriegszeiten ganz schnell noch was zusammenramschen und zusammenholen. Nein, eine Festung wird in Friedenszeiten gebaut. Wenn es gut geht, wenn man Geld hat, wenn die Feinde noch weit und nicht und in weiter Ferne sind und so noch kein Feind zu sehen ist, da baut man eine Festung. Und deshalb, wir sollten unseren Glauben in Gott erbauen, wenn es uns gut geht. Und Geschwister und Freunde, ich denke, so viel Freiheit, wie wir es jetzt haben, wir werden wahrscheinlich bald nicht mehr haben, diese Freiheit. Alles wird verstaatlicht, alles kommt unter staatliche Kontrolle, mehr und mehr und mehr und so weiter. Und wohl dir, wenn du in dieser Zeit, wo die fetten Jahre waren, dein Kornhaus gefüllt hast, dein Lagerhaus gefüllt hast, Schätze gesammelt hast, geistlich, wir werden weinen, manche werden bitter weinen und sagen, hätte ich bloß alle die Predigten gehört, die Herr Matthäus gehalten hat, hätte ich bloß und so weiter. Nein, ich übertreibe es nicht. Wir haben gute Predigten und wir haben gute Botschaft und so weiter. Und ich möchte einfach einladen, jetzt ist die Zeit. Wer weiß, wie lange wir die Freiheit haben werden, einfach uns so ungeniert zu versammeln und ungeniert auch alles rüberzubringen. Es wird nicht überall alles gesagt, es wird so viel unterschlagen. Aber Gott sei Dank, dass wir hier noch Freiheit haben zu predigen. Dann vom Dienstag, die kommende Woche 14. bis Donnerstag 16., also sind drei Abende, haben wir Stentons da und Team. Sind also insgesamt, glaube ich, so sechs Personen in diesem Team, die dabei sind, internationales Team. Also Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstagabend, 14., 15., 16. Oktober, 18.30 Uhr. Ich möchte euch einfach bitten, zeitig zu kommen. 18.30 Uhr, wir fangen eine halbe Stunde früher an, denn es ist ein Seminar und Stentons möchten viel Zeit haben. Und wir möchten euch einladen, also viel Zeit mitzubringen. Diese Gottesdienste werden für manche ungewohnt sein. Du musst starke Nerven haben. Für Schwangere ist es nichts. Ich sage das ja nur mal so, spaßhalber. Also wenn du also so weich beseitet bist, wir werden erleben und miterleben, wie Dämonen ausfahren. Wir werden also Dinge erleben und so weiter. Manche werden, Fromme werden geschockt sein. Aber das ist gerade dazu da, dass die Frommen aufwachen. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich werde nie vergessen, drüben in der Kirche, als wir waren, da war Jan Zoccarelli da, ein Argentinier, der sehr ruhig und sehr bedächtig und so weiter. Und dann hat er gesagt, er fühlt die Salbung Gottes hier im Raum. Und der Heilige Geist ist gegenwärtig. Und er sagt, wer hier nicht vom Heiligen Geist ist, der sollte jetzt rausgehen. Und ich soll die Tür zumachen draußen. Der fährt nur mit der Hand durch. Und dann habe ich einen so frommen, lieben Russlandsbruder, also du weißt, ach so süße, lieben Heilandskinder, Gotteskinder, so eine Fratze gesehen, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Verstehst du? Dämonen manifestieren sich. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also wenn du schwach beseitigt bist, bleib zu Hause, lieg im Bett, komm dann am Freitag wieder bei mir in den Gottesdienst. Ich sage das nur, nicht, dass nachher jemand kommt und kritisiert und sagt, ja, wo bin ich ja hingeraten? Ich sage dir, wenn wir erleben wollen, die Tage Jesu, die Wunder Jesu, die Zeichen Jesu, da müssen wir auch in Kauf nehmen, dass biblische Zustände passieren, dass Dämonen mit großem Geschrei ausfahren. Das ist normal. Beim Heiland war es so. Und Dämonen, die lassen einen Menschen nicht freiwillig los und es ist ein Kampf. Und hier wird um Menschen gekämpft, die frei werden wollen. Die nicht frei werden wollen, die sollen bleiben, wo sie sind. Vielleicht zerbrechen sie eines Tages, vielleicht kapitulieren sie eines Tages, vielleicht geht ihnen eines Tages ein Licht auf, dann ist okay. Aber wir möchten knochenharte Arbeit hier leisten. Und wir möchten Menschen dienen, das sind extra Seelsorgetage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Und hier wird gekämpft um Seelen, um Befreiung. Menschen müssen frei werden. Weißt du, warum brauchen wir Stentons? Eigentlich bräuchten wir Stentons überhaupt nicht. Aber die meisten Leute, die bekehren sich, strecken die Hand und sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und da wird im Leben nicht aufgeräumt. Da wird so vieles nicht aufgearbeitet. Das wird alles überspült, der Gras drüber, Teppich drüber, die Zeit wird schon erledigen, nichts von dem. Weißt du, wir müssen dran arbeiten. Und ich bin dankbar, dass es Leute wie Stentons gibt, die reißen was auf. Und natürlich muss man nachher weiterarbeiten. Und dazu sind wir als Gemeinde da, die dann weiterarbeiten. Und das passiert auch in diesen Gottesdiensten hier. Wir arbeiten weiter und wir arbeiten alles sauber auf. Und ich bin eigentlich so froh, dass Gott uns Stenden zusammengeführt hat, dass wir hier eigentlich sehr viel lernen durften. Sie reißen auf. Evangelisten reißen nur auf. Evangelisten machen nicht die Arbeit. Dazu sind dann Lehrer, dann sind Propheten, dann sind Hirten in der Gemeinde nötig, dann diese Klempnerarbeit, die dann diese Klempnerarbeit machen. So, und dann ausbeugen und dann Seelsorge. Du wirst erstaunt sein, was in so manches frommes Wesen drinsteckt. Weißt du, das wird so viel mit Religion überspielt. Glaube an den Herrn Jesus Christus und es wird alles gut werden. Nein, es ist ein Kampf um Leben und Tod. Und es ist ein Sterben. Und sein Aufgehen, ein Sterben und ein Aufgehen. Okay, hat Gott mich vergessen? Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von einem amerikanischen Freund, der schrieb mir, ich muss wahrscheinlich 24 Stunden auf dem Kopf stehen, bis Gott mich wieder segnet. Verstehst du was? Er wollte sagen, ach so, weißt du, ich muss was Verrücktes tun, 24 Stunden auf dem Kopf stehen, damit Gott mich segnet. Hat Gott mich vergessen? Was muss ich tun, damit Gott sich meiner erinnert und an mich denkt? Vielleicht musst du auch so einer, ein Sportsmann, 24 Stunden auf dem Kopf stehen, so Handstand machen. Psalm 13, fragt David sowas Ähnliches, muss ich auch 24 Stunden auf dem Kopf stehen? Herr, hast du mich vergessen? Psalm 13. Wie lange willst du dich denn noch verbergen vor mir? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen, der Kummer der am Tag oder Tag für Tag in meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen mich die Feinde noch bedrängen? Wie lange? Also, das ist die Frage. Wie lange muss ich noch Kopf stehen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir doch Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Mit meinem Lied will ich dir danken, weil du so gut zu mir gewesen bist. Musst du vielleicht auch jetzt 24 Stunden Kopf stehen und sagen, Herr, wo bist du? Wie lange muss ich das aushalten? Wie lange muss ich noch ertragen? Weltweit macht sich überall Pessimismus breit. Die Börsen gehen alle den Bach runter. Das ist die Wirtschaft, das ist dieser Trend im Augenblick. Und das ist wahrscheinlich auch nicht abzusehen, dass es noch ein Ende ist. Eine Negativnachricht überschlägt die andere. Alle suchen nach Rettung. Die pumpen Geld, verstaatlichen die Banken. Rettungspakete werden geschnürt, aber die Menschen oder die Sache wird nicht gerettet. Dabei, es wird noch schlimmer und reißt noch viel mehr rein. Die Finanzkrise hat nicht nur die, dass die Banken oder die Börsen jetzt bergab gehen, sondern auch die Wirtschaftszweige. Jetzt die Firma stellt Betrieb ein, jene Firma stellt Betrieb ein und so weiter. Und noch vor kurzem sagte Frau Merkel, bei uns ist alles sicher. Bei uns passiert sowas nicht, was in Amerika passiert. Du siehst, du darfst, Gott hat mir gesagt, und ich habe diese Botschaft rausgegeben, glaub nicht den Regierungen, glaub nicht den Mächtigen, sie beschwichtigen nur. Sie beschwichtigen uns, sie wollen uns in Schach halten. Hat Gott uns vergessen? Das ist meine Frage heute. Kann Gott uns überhaupt vergessen? Kann Gott dich, mich und uns und die Welt vergessen? Kann er die Schöpfung vergessen? Es ist seine Schöpfung, Leute. Du und ich, wir sind seine Hände Werk. Gott hat dich und mich im Mutterleib wunderbar zubereitet. Kann Gott mich vergessen, weil er sich so viel Mühe mit mir gemacht hat? Er hat für mich seinen Sohn Jesus Christus gegeben, hat so viel in uns als Menschen investiert. Kann Gott leichtfertig drüber hinweggehen und sagen, die sind mir vollkommen egal. Die gehen mich gar nichts an. Kann Gott dich so einfach aufgeben? Kann er die Welt einfach so auslöschen und sagen, Satan, nimm die Welt und mach, was du willst? Ich sage euch, das geht nicht. Gott ist Gott, Gott ist Herr und Gott wird die Welt nicht aufgeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott hat die Welt nicht für den Teufel geschaffen oder fürs Verderben oder für den Tod. Er ist der Herr dieser Welt. Und wenn du das mal begreifst, Gott ist der Herr dieser Welt. Er ist der Herr. Ihm gehören Gold und Silber. Und die Welt soll erkennen, dass er der Herr ist. Deshalb hat Gott uns vergessen. Wir haben ja sogar eine Aussage im Neuen Testament, und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Also, Gott kann die Welt nicht vergessen und kann sich nicht zurückziehen, einfach so, dir nichts, mir nichts aus dieser Welt und fliehen. Es wäre absurd, sich vorzustellen, Gott überlässt die Welt dem Teufel. Keinen Zentimeter auf diesem Plan, Quadratzentimeter oder Millimeter überlässt er Satan in dieser Welt. David sagt, Herr, hast du mich vergessen? Wie lange willst du dich noch vor mir verbergen? Wie lange sollen mich Sorgen, Kummer und so weiter quälen und an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen mich meine Feinde noch bedrängen? Wie lange soll es noch so weitergehen? Das ist diese Frage, der ich nachgehe. Hat Gott mich vergessen? Hat Gott dich vergessen? David fühlte hier die Hölle, die Abwesenheit Gottes. Und Leute, lasst uns nichts vormachen. Bevor wir den Himmel erleben, müssen wir die Hölle kennenlernen, damit wir wissen, aus was Gott uns gerettet hat, wo Gott uns durchgetragen hat. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, das ist nichts anderes wie Hölle. Gottes Ferne, kein Sonnenstrahl, kein Leben. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, führt dich kein Unglück, denn du bist bei mir. Aber er fühlt. Weißt du, es gibt Temperatur draußen 14 Grad, aber gefühlte Temperatur 20 Grad. Oder so. Wir fühlen viel schlimmer, viel mehr, viel tiefer, als es wirklich ist. Und deshalb, was fühlst du manchmal? Gott, wo bist du? Gerade immer dann, wenn ich dich bräuchte, bist du irgendwo in der Abwesenheit. Und jeder erlebt die Verlassenheit Gottes einmal in seinem Leben, muss es erleben, bevor er wirklich die Gegenwart Gottes voll ausschöpft und kennenlernt. Die Verlassenheit, dass Gott dich in den Stich gelassen hat, dass du von Gott nichts wahrnimmst, dass du von Gott nichts spürst, Das muss jeder Mensch irgendwo in seinem Leben erleben, damit er umso fester an Gott sich festhält und umso fester an den Herrn glaubt. Ist ein Teil unserer Glaubenserfahrung, denn auch unser Herr Jesus Christus als letztes, Gott war mit ihm, er war selbst der Sohn Gottes und dann hängt er am Kreuz und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du siehst also, diese Stunde ist ein Teil unserer Ausbildung. Schau den Gekreuzigten dir an, wie er verlassen ist. Seine Jünger verlassen ihn, Gott verlässt ihn, keiner geht mehr mit ihm, wo es nachher doch um den letzten Sieg, den Triumph geht. Alle verlassen ihn. Wollt ihr auch weggehen, fragte er noch seine Jünger noch nebenbei. Jesus steht allein und hängt allein am Kreuz. Das ist eine Erfahrung, die jeder machen muss, wenn er Jesus nachfolgen möchte. Weißt du, Jesus nur auf der Heilungsstraße, auf der Befreiungsstraße, auf der Segnungsstraße, auf der Salbungsstraße zu erleben, das ist ein Klacks. Das kann jeder. Aber Jesus am Kreuz zu erleben und dort mithängen, mitgekreuzigt sein mit Christus, dieses Alleinsein auszutragen, Gott, wo bist du? Wie lange noch? Wie lange muss ich noch Kopf stehen? Und dann warten, mein Gott, mein Vater, du wirst doch mein Vater sein. Warum hast du mich verlassen? Hat Gott Jesus vergessen gehabt, dort am Kreuz? Ich sage euch, wenn es irgendwo einen Moment im Universum, im gesamten Kosmos gab, wo Gott gegenwärtig war, war dort am Kreuz. Und dann bebt die Erde, die Sonne verdunkelt sich, der Vorhang zerreißt. Also gibt es noch größere Bekenntnisse des Vaters zum Sohn, als gerade in der Todesstunde? Und ich darf dir eines sagen, in unserer Todesstunde erleben wir Gott am allermächtigsten. Engel werden kommen und die werden die Erlösten heimtragen. Wenn du wahres Kind Gottes bist, du musst dich vom Sterben nicht fürchten. Engel werden kommen. Du wirst wunderbar so auf Sänfte heimgebracht in den Schoß Abrahams. Lazarus wurde nach Hause gebracht. Also die meisten Gläubige, die nicht in Christus richtig stehen, die haben Angst vorm Sterben. Dann verlieren sie nämlich alles, haben nichts. Nein, wir gewinnen. Und wenn es irgendwo einen Moment im Universum gab, wo Gott sich zu seinem Sohn Jesus bekannte, das war dort am Kreuz auf Golgatha. Er hat ihn auch auferweckt. Wenn Gott ihn verlassen hätte und nicht angenommen und nicht akzeptiert hätte, dann wäre er nicht auferweckt worden. Gott hat ihn in den Himmel genommen, sogar zu sich. Also Gott hat sich zu seinem Sohn bekannt. Für einen Augenblick habe ich dich verlassen. Für einen Augenblick musstest du durch so ein Tal durchgehen. Und wir müssen auch manchmal Augenblicke über uns ergehen lassen, die uns gar nicht mal schmecken. Das Kreuz. Und dann noch, auch in solchen Augenblicken, Halleluja! Halleluja! Weißt du, Halleluja zu sagen, wenn es gut geht, brauchst nicht lernen. Das ist Dummheit. Aber Halleluja zu sagen in Stunden, wo es nicht geht, wo es nichts mehr läuft. Gott wird an uns sein Wort erfüllen, auch so wie er an Jesus sein Wort erfüllte. Und all die Großen, die etwas in ihrem Leben geleistet haben und mit Gott gewandelt sind, all die großen Heiligen, sie haben das erleben müssen. Die Einsamkeit, die Verlassenheit vom Herrn, 24 Stunden Kopf stehen, beten, 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 das passiert nichts. Und man fragt sich, warum? Aber da bekommen wir Anteile von der Ewigkeit, indem wir auf Gott warten und uns auf Gott verlassen. Denn Gott wohnt in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Und jeder, der Jesus Christus aufgenommen hat, und er kann gar nicht Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist, der ist versiegelt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in dir. Da kann mit dir passieren, was da will. Der Heilige Geist bleibt bei dir ewiglich. Egal in welcher Situation du bist, der Heilige Geist ist immer bei dir. Und selbst wenn du die dunkelste Stunde durchmachen willst, da du hast so diesen Heiligen Geist, diesen Navigator in dir, der immer dir sagt, links fahren Sie, rechts fahren Sie geradeaus. Und wenn du dich verfährst, dann wird es neu berechnet wieder. Und der Heilige Geist macht gar keine großen Komplikationen. Wenn du dich mal verfährst, wenn du mal Fehler machst, wenn du eine Fehlentscheidung triffst, es wird neu berechnet. Der Heilige Geist ist in dir und er wird dich leiten. Und nur derjenige, der diese Salbung, den Heiligen Geist hat, der kann es überleben. Und er weiß, Gott ist bei mir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich habe dieses Psalmwort ganz drastisch mal erlebt. Da war ein Bruder bei uns, ich war noch junger Christ, er war Pastor in der Gemeinde und seine Frau verstarb und drei Kinder blieben übrig. Und junge Frau, plötzlich verstarb die Frau und was macht der Bruder? Er hält den Gottesdienst, den Beerdigungsgottesdienst, auch in der Gemeinde. Und das Wort, das er verwendet, gerade in diesem Trauerfall jetzt Witwe, drei Kinder, dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet, du bleibst mein Gott. Egal was passiert, ich bleib bei dir. Wir müssen, und Gott testet, machst du das auch, wenn dir alles genommen wird, wenn dir alles zerstört wird, wenn dir alles durch die Finger zerrinnt, bleibst du immer noch bei ihm oder dienst du ihm nur, wenn es dir gut geht und Sonnenschein draußen ist? Wir alle sehen uns nach der Fülle, aber diese Fülle lernen wir erst in der Tiefe, in der Krise. An Gott zu glauben, wenn es einem gut geht, Kasse stimmt, Gesundheit da ist, aber an Gott zu glauben, wenn uns alles fehlt, Herr, wie lange noch? Du siehst also, die Frage ist nicht, wo bist du, Gott, sondern wie lange muss ich das noch aushalten? Wie lange muss ich mich jetzt, wie lange muss ich Kopf stehen? Wie lange muss ich mich mit diesen Sorgen noch abquälen? Wie lange muss ich noch mit diesem Kummer mich rumschlagen? Wie lange muss ich mir Gedanken machen? Weißt du, unser Problem ist immer die Uhr, die Zeit. Wie lange noch? Wie lange noch? Unsere Schwester wartete heute, wollte Pakete, die Pakete draußen sollten abgeholt worden, sitzt den ganzen Tag und der gute Mann ist bis heute nicht gekommen. Einen ganzen Tag sitzt sie da, liest sie und so weiter. Wie lange? Das war eine Übung schon für heute Abend. Eine Test, ob man aufgibt und wartet, da kommt sowieso nicht. Aber du siehst, Gott lässt uns warten. Und wenn ich so die Geschichte von klugen und törichten Jungfrauen nehme, der Bräutigam verzog. Gott lässt uns warten. Und in der, da passt, alle schliefen ein. Alle waren Jungfrauen. Alle gingen dem Bräutigam entgegen. Aber die einigen hatten noch Zusatzöl, noch Reserve. Noch Kraftreserve, noch Glaubensreserve, so dass sie das überlebten. Der Heilige Geist ist da und der hilft dir. Der hilft dir, auch wenn es nicht so geht. Auch wenn es nicht so läuft, wie du das gerne hättest. Und ich sage dir eines, warte nicht, wenn du Kind Gottes bist, dass alle dich erwarten. Mit ausgestreckten Armen. Oh, Halleluja, jetzt kommt Pastor Matthäus. Oder nimm deinen Namen, setz da rein. Du, die Welt erwartet Kinder Gottes nicht. Und es wäre verkehrt, wenn sie würde etwas verkehrt sein mit dir und mit mir, wenn sie uns mit ausgestreckten Armen erwarten. Die Welt erwartet dich nicht. Du bist ihnen ein Ekel. Du wirst gehasst von ihnen. Und so, die Welt hat Jesus nicht erwartet. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So, die Welt erwartet dich nicht. Und deshalb, wenn du nicht erwartet wirst, ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Dann gehörst du zu Jesus, zu seiner Sippe, zu seinen Jüngern und so weiter. Die sind nicht erwartet. Jesus hat nicht einmal Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegte. Und es war kein Platz in der Herberge in Bethlehem. Es war nichts. Er wurde nicht erwartet, obwohl jahrhundertelang vorausgesagt wurde, nicht erwartet. So, man weiß alles und man wird doch nicht erwartet. Der Heilige Geist ist in dir. Und der Heilige Geist bringt dich zu Jesus. Für mich ist der Heilige Geist so etwas wie die Batterie in einem, so ein Chip oder so Handy. Das ist ja, weißt du, ohne Batterie nützt dein Handy gar nichts. Und dein Handy nützt dir ohne diese Chipkarte auch nichts. Und so weiter. Deshalb ist es so wichtig, diese Batterie. Dann hast du Verbindung mit oben, hast diese Leitung. Und dann kannst du, egal wo es sein, ich habe das gar nicht für möglich gehalten, ich war in Norwegen, mittendrin im Wald und kann überall telefonieren, ruf zu Hause an, was die Kinder machen und so weiter. Du kannst überall telefonieren, wenn du so ein Gerät hast, mit Batterie und mit dem Chip und es alles in Ordnung ist und alles stimmt. Wenn zwischen dir und Gott alles in Ordnung ist und Batterie da ist und Strom da ist und der Heilige Geist in dir ist, dann kannst du von überall, in jeder Situation mit Gott kommunizieren. Dann hast du überall Gemeinschaft mit Vater, Sohn und den himmlischen Wesen und auch dem Heiligen Geist und dergleichen. Wenn der Heilige Geist in dir ist, deshalb ist es so wichtig, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dass deine Batterie geladen ist. Und deshalb brauchst du Gottesdienste, damit deine Batterie immer wieder aufgeladen wird. Weißt du, unsere Batterien halten nicht lange. 3 Tage, dann geht der Strom schon wieder aus. Das ist schon die Batterie leer und das ist nur noch so ein Wackelkontakt, den du hast. Deshalb ist so wichtig, dass immer der Heilige Geist in dir ist. Und David betete, Herr, nimm den Geist nicht von mir. Er weiß, was dann passiert, wenn der Heilige Geist nicht da ist. Dann geht man zu den Wahrsagern und Hexen. Wenn der Heilige Geist nicht in dir ist, dann macht man alles bloß nicht das Richtige. als Kind Gottes, und das ist deshalb keine Frage zuerst einmal, als Kind Gottes darfst du wissen, der Herr ist mit mir. Wo du auch hingehst, weil er in dir ist, Christus in dir. Wenn du Kind Gottes bist, du musst nicht Angst haben. Oh Herr, bist du da? Gehst du mit? Ich habe in meinem Leben eines gelernt, nicht die Knöpfe abzufragen. Ist Gott mit mir? Ist er nicht? Ja, ist er. Doch, er wird wahrscheinlich doch mit mir sein. Nein, ich weiß ganz genau, weil er gesagt hat, ich bin bei euch. Alle Tage. Deshalb kann Gott mich vergessen. Er kann mich nicht vergessen. Also es wäre Unsinn und ein Unding, dass Gott mich vergisst. Er kann mich nicht vergessen. Er hat sich verbürgt, sogar schriftlich, schwarz auf weiß. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Wann ist die Welt zu Ende für mich? Wenn ich gestorben bin. Dann gibt es keine Bäume mehr, keine Berge mehr, kein Meer mehr, kein Vogel mehr, nichts mehr. Aber so lange ist der Herr mit mir. Und ich bin bei euch alle Tage. Und zwar in Form vom Heiligen Geist. Es ist gut, dass ich weggehe und ich will euch den Tröster senden und der wird bei euch bleiben ewiglich. Also als Kind Gottes hast du die Verbindung mit Gott ewiglich. Ja, was ist, wenn ich lau werde, wenn ich träge werde, wenn ich gleichgültig werde? Da habe ich auch die Verbindung. Vielleicht habe ich nicht immer einen Empfang. Also ich habe zeitlang, die Deutschen sind noch nicht so weit wie die Norweger. In Deutschland gibt es noch Zonen, wo kein Empfang ist. Also kein Sender da ist für dein Handy. Also passiert also manchmal, das ist schlimm manchmal, wenn du dann in der Wildnis bist und gerade da brauchst du Empfang. Aber da plötzlich siehst du auf deiner Karte kein Empfang. Schlimm. Aber du bist immer noch geladen. Du hast immer noch die Verbindung. Sobald du wieder in diese Zone kommst, wo es Empfang ist, und wir müssen manchmal Zonen in unserem Leben passieren, die der Teufel besetzt hat, die der Teufel vergiftet hat, die der Teufel entsorgt hat in dieser Art und Weise, kein Empfang. Und wir müssen durch, aber du hast Empfang. Und du kommst wieder raus. Die Frage ist doch, wie lange muss ich Kopf stehen? Wie lange muss ich auf mein Glück warten? Wie lange muss ich auf die Stunde Gottes warten? Und es ist so wichtig, dass du auf die Stunde Gottes wartest in deinem Leben. Der Herr sagt, eure Zeit ist immer. Du hast immer eine Zeit. Du kannst heiraten jeden Tag. Das ist egal, was für ein Tag. Du bestimmst selber mit deinem Kopf, wann du heiraten willst oder was du machst. Eure Zeit ist immer. Aber der Herr sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also wenn du Gott mitnehmen möchtest, musst du immer auf seine Uhr schauen, wie spät es bei Gott ist. Und die Bibel hat zwei Begriffe für die Zeit, Chronos und Kairos. Chronos, das ist die chronologische Zeit, die fortlaufende Zeit, so Chronik, also geschichtliche Zeit, einfach so nacheinander, aneinandergereihte Zeit. Kairos ist immer Timing. Und Gott kommt, und Gott hat mir so eine schöne Botschaft gegeben, just in time, immer Timing. Gott kommt immer im richtigen Augenblick, nicht zu spät und nicht zu früh, Timing. Aber dieses Warten, du bist Kind Gottes und du hast jetzt gerade keinen Empfang. Du bräuchtest jetzt eine Antwort, aber du bist jetzt in einer Zone, wo welche Umstände auch ist und wo auch, vielleicht bist du im Feindesland in diesem Moment. Vielleicht musst du so ein Tal, dunkles Tal passieren und da ist kein Empfang. Im dunklen Täler gibt es meistens keinen Empfang. Wenn ich so in Italien zu Schluchten fahre, Bergschluchten an den Alpen fahre, da gibt es auch manchmal keinen Empfang. Und deshalb, wenn du manchmal so tiefe Täler passieren musst in deinem Leben, es gibt keinen Empfang, aber du hast eine Karte im Herzen, du hast Gott im Herzen, du weißt, wo du hin willst und du gehst mit der Faserung, du gehst mit dem Tal. Also wenn ich manchmal keine Orientierung habe, ich fahre immer so mit dem Tal. Und bergab geht's immer. Und irgendwo komme ich dann ans Meer. Also einfach mal geradeaus fahren und irgendwo komme ich mal raus aus diesem Tal und wenn du dann draußen bist, hast du wieder Empfang. Es ist so wichtig, dass man sich nicht aufgibt und sagt, jetzt Gott spricht nicht mehr zu mir. Weißt du, Gott hat nicht viel zu sagen. Ich muss dir eines vielleicht noch erklären. Eigentlich brauchst du nicht so viel Reden Gottes in deinem Leben. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Und dann ist aus. Und es gibt gar nicht so viele große Entscheidungen in deinem Leben, wie du glaubst. Der Mensch entscheidet sich ein, zweimal, dreimal wichtig in seinem Leben und dann ist es okay. Und alles andere sind nur nachher Folgeentscheidungen aus dieser einen wichtigen Entscheidung. Und Gott spricht ein paar Mal, er ruft dich und sagt, mein Kind. Und jetzt muss er vorstellen, so ein Knecht, der jetzt eingestellt wurde, ein Mitarbeiter, der kriegt sein Aufgabengebiet, wird eingewiesen in sein Aufgabengebiet, der arbeitet, der fragt nicht, Meister, was soll ich machen? Meister, wie geht's jetzt weiter? Meister, was machen wir jetzt? Meister und so weiter. Nein, du hast deinen Verstand, du hast die Betriebsanleitung, du hast die Bibel, das Wort Gottes. Und du kannst dich daran halten, du musst nicht fragen. Nur wenn es wirklich mal so knifflige, schwierige Situationen gibt, und die gibt es in deinem normalen geistlichen Leben nicht immer. Du bist nicht ständig so ein kaputter Typ. So, dann kannst du fragen, Meister, was würden Sie da machen? Aber normalerweise hat Gott dir deinen Verstand gegeben, hat dir sein Wort gegeben, hat dich eingestellt, hat dich zum Kind Gottes gemacht. Du bist Kind Gottes, du bist in seinem Reich, Bürger in seinem Reich. Und dann musst du darin leben, dich entfalten und entwickeln. So, die Gnade ist es, die dann wirkt. Als Kind Gottes, du bist Kind Gottes, und die ihn aufnahmen, die ihn gab, machen, Gottes Kinder zu werden, und dann ist für dich kein Thema mehr, keine Diskussion mehr nötig, dann machst du deine Arbeit. Und du wächst. Und das Interessante dabei ist, in der Natur wächst alles ja nahtlos. Das geht so nahtlos ineinander über. Du plötzlich sagst, Mensch, da ist ein Strauch hier gewachsen. Das hast du gar nicht gesehen. Unkraut wächst nahtlos. Irgendwie geht was auf und so weiter. Das ganze geistliche Leben geht nahtlos. Es wächst von sich automatisch. Hat Gott mich vergessen? Weißt du, nur Charismatiker und Pfingstler haben da ein Problem. Die brauchen immer, schon wieder eine Salbung. Jetzt brauche ich so einen Impuls, so einen Schuss wieder. Ich bin im Baptismus groß geworden und ich bin eigentlich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Weißt du, die haben das Wort. Die brauchen den Heiligen Geist nicht. Die haben das Wort. Die brauchen diese ganzen Impulse, was die Charismatiker, Herr, offenbar dich. Die brauchen nicht so Offenbarung nicht. Die sagen, vor 2000 Jahren ist alles schon schwarz auf weiß niedergeschrieben worden. Die brauchen wir nicht. Geschwister, wir müssen eine Mischung, eine gesunde Mischung von Baptismus und Charismatiker zusammenbringen. Wenn wir das schaffen, sind wir die gesegneten Menschen auf dieser Erde. Da steht in der Bibel, so steht's geschrieben. Du hast das Logos. Auch da wieder ganz wichtig. Logos und Rhema, diese zwei Begriffe. Du hast das geschriebene Wort. Da steht schwarz auf weiß, es steht geschrieben. Was wollen Sie? Und dann ist das auch für mich. Und dann aus diesem Logos kommt das Rhema. Aus dieser Kronos kommt Kairos. Timing. So das richtige Wort im richtigen Augenblick, im richtigen Zeitpunkt. So, wir haben das Wort, und wenn du in Krisenzeiten, wenn Gott zu dir nicht spricht, dann hat er ein ganzes Buch dir zurückgelassen, da ist sein Wort. Und da steht schwarz auf weiß. Also ich habe eines gelernt, wenn Gott zu mir nicht spricht, dann lese ich fortlaufend die Bibel. Einfach, egal wo, ich fange irgendwo an. Die Bibel ist ein offenes Buch, kannst anfangen, wo du willst, Gott spricht überall zu dir. Und dann lese ich. Und ich habe festgestellt, gerade dann, wenn ich so fortlaufend lese, plötzlich ist da etwas dabei. Also ist es merkwürdig, irgendwo steht was für mich auch drin. Deshalb, wenn Gott zu dir nicht redet, dann hat Gott eine Anweisung für dich, lies die Bibel. Lies die Bibel. Zum Kirchenvater Augustinus, so kam er zum Glauben. Er suchte Gott. Ich brauche eine übernatürliche Offenbarung Gottes, und dann kann ich glauben, wenn Gott sie mir offenbart. Und dann ist es bei einem Philosophen, zu Besuch, und er fragt ihn, kannst du mir von Gott was sagen? Gibt es einen Gott? Existiert er nicht? Und so weiter. Oder existiert er? Und während er so draußen sich mit dem Philosophen unterhält, war draußen auf der anderen Gehöft, auf der anderen Villa, war so ein Christenmädchen, und die hat einfach nur vor sich hingesungen. Nimm und lies, nimm und lies. Hat so Singübungen gemacht. Nimm und lies, nimm und lies. Und es ging der Mann nicht mehr aus dem Kopf. Und er ging nach Hause und hat das Reden Gottes vernommen. Nimm, also die Bibel, und lies. Nimm und lies, nimm und lies. Und das ist, genau das ist, wie Gott zu dir redet. Weißt du, Gott hat dich vergessen, er hat dich nicht vergessen, du hast ihn vergessen. Lass uns mal ehrlich sein. Du hast keine Zeit für ihn gehabt. Du denkst nur so schnell wie beim McDonald's, so ein Instant-Gottesdienst. Ganz schnell, dass Gott zu dir redet. Nein, für Gott muss man sich Zeit nehmen. Wenn du den Herrn hören möchtest, und hier in der Bibel, wenn wir so das Alte Testament lesen, Moses, sie gingen in die Schiffshütte und 7 Tage warteten sie vor dem Herrn, warteten auf das Reden Gottes. Wartest du auf das Reden Gottes überhaupt? Wenn du in den Gottesdienst kommst, erwartest du, dass Gott zu dir spricht? Eigentlich solltest du nicht mit einer Diskussion hierher kommen oder mit Kopf voller anderen Dinge, sondern du solltest reinkommen und sagen, Herr, rede. Und erwarte nicht, dass er ein besonderer Prediger ist. Gott kann jeden benutzen. Und Gott wird jeden benutzen. Und meistens wird er Leute benutzen, von denen du gar nicht glaubst und denkst, dass sie Gottes Stimme sind. Plötzlich sagt dir jemand so nebenbei, nimm und lies. So ein kleines Mädchen. Verstehst du, Gott kann ein kleines Mädchen benutzen. Gott kann Erwachsene benutzen, kann alte Omis benutzen. Gott kann alle möglichen Leute benutzen. Wir sollten offene Ohren haben. Herr, öffne mir die Ohren, dass ich höre, was der Geist zu sagen hat. Und der Heilige Geist spricht durch jeden Gläubigen in der Gemeinde, nicht nur durch den Pastor. Er spricht über den Ablauf des Gottesdienstes, wie der Gottesdienst abläuft, was da drin passiert. Spricht durch die Lieder, spricht durch das, was an der Tür draußen passiert. Auch natürlich auch der Teufel. Der Teufel spricht mehr und ist mehr aktiver und wir geben dem Teufel mehr Raum als dem Heiligen Geist. Dann quatscht man jeden Unsinn und redet man und tratscht man und dann hat der Teufel zu uns gesprochen. Und dann gehen wir belastet und so weiter nach Hause. Du solltest nicht mit Leuten dich so abgeben, die nicht geistlich sind. Du sollst sagen, guten Tag und auf Wiedersehen und alles Gute und dann gehst du deine Straße fröhlich. Auch wenn, du weißt ja, wer zu dir passt, wer so auf deiner Wellenlänge ist, wer die gleiche Chemie hat wie du und denselben Geist hat wie du. Belaste dich nicht mit belasteten Menschen. Viele belasten sich mit belasteten Menschen. Und da betet noch jemand ganz schnell für dich. Weißt du, du musst nicht ganz schnell für jemanden beten. Du musst dich innerlich vorbereiten für dieses Gebet. Gott kann dich nur segnen, wenn du innerlich vorbereitet bist. Deshalb, wir sollen heilig sein, wenn wir vor dem Herrn treten. Okay, das ist ein anderes Thema. Du bist Kind Gottes und Gott kann dich nicht vergessen, du kannst ihn höchstens vergessen. In Jesaja 55, Vers 10 und 11, da heißt es, so wie der Regen auf die Erde fällt und nicht leer zurückkommt, so kommt auch mein Wort nicht leer zurück. Also jedes Bibelwort wirkt und Gott redet zu dir und Gott hat dich nicht vergessen. Gott kann sogar durch ein Kalenderblatt zu dir reden, durch ein Andachtsbuch kann er zu dir reden. Oh, da gibt es so viel Dinge und du musst natürlich auch richtig verstehen. Und nicht alles, was im Buch steht, nicht alles, was auf dem Kalenderblatt steht und nicht alles, was du in der Bibel liest, ist für dich gerade Wort Gottes. Du brauchst das Rema aus dem Wort Gottes. Du kannst mit der Bibel dich totschlagen. Judas ging hin und erhängte sich. Und dann die nächste Stelle, geh hin und tu das Gleiche. Und wenn du das nicht tust, dann, was du tust, das tue bald. Und du kannst also mit der Bibel dich zum Galgen jagen. Deshalb nicht nur Bibelvers an Bibelvers geraten, sondern du brauchst geistinspirierte Verse. So viele Leute arbeiten nur Bibelvers an Bibelvers. Nein, lieber nur ein Wörtchen. Und dieses Wörtchen soll Geist und Leben sein. Und der Herr sagt, mein Wort ist Geist und Leben. Also wie ein Regentropfen auf die Erde fällt, so ist auch das Wort Gottes. Es erfüllt seinen Zweck, seine Sendung, seinen Auftrag. Gott hat mich vergessen. Der hat dich nicht vergessen. Der lässt dich manchmal zappeln. Du musst Gottes Ausbildungsmethode verstehen. Hier sind wir zur Ausbildung noch. Ja, weißt du, jetzt will er sehen, was er macht. Ich fahr mal über Land. Bin müde, mache meistens so Sekundenschlaf, dann also kurzen Schlaf, mache ein Nickerchen und bin auf dem Parkplatz. Dann kommt ein Mercedes vorgefahren und denke, was will der Mercedes da? Dann steigt ein Mann aus mit der Lederjacke und guckt mit dem Fernglas immer in eine bestimmte Richtung. Da denke ich, konnte nicht mehr schlafen, mein Schlaf ist vorbei gewesen. Dann gehe ich hin und sage, entschuldigen Sie, mein Herr, ist da hinten was los? Sind Sie Jäger? Oder? Nein, sagte, meine Baukolonne arbeitet am Waldesrand da unten und ich will sehen, wie meine Arbeiter arbeiten. Mann, weißt du, was ich da gemerkt habe? Wir sind ein lesbarer Brief. Wir denken, uns beobachtet niemand. Und heute die ganzen Kameras, wo aufgebaut sind, und dann steht noch der Bauunternehmer mit seinem Fernglas und guckt. Wir werden beobachtet. Wie wir machen. Weißt du, solange der Herr da ist, solange der Pastor da ist, solange die Geschwister da sind, sind wir Heilige. Aber wie sind wir, wenn der Pastor nicht da ist, wenn die Geschwister nicht da sind, kein Ältester da sind, bist du da auch noch immer ein Heiliger? Lebst du wie ein Heiliger oder lebst du wie ein Teufel? Wo dir niemand zuguckt, wo du nicht, also deine Maske verlierst. wie sind wir in der Abwesenheit mit Fernglas? So, Gott hat seine eigene Ausbildungs- und Entwicklungsmethode mit dir. Lass mich ganz kurz sagen, warum wir manchmal so zappeln. Gott will, dass du alles verstehst, dass du mit allen Wassern gewaschen bist, dass du ein Segen bist für deine Umgebung. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille für dein Leben. Wenn du noch nie Schmerz erlebt hättest, wüsstest du nie, dass Gott dein Heiler ist. Wenn du noch nie Schmerz erlebt hättest, wüsstest du nie, dass Gott heute noch Kranke heilt, dass es noch eine Möglichkeit gibt für dich. Wenn du niemals durch Schwierigkeiten gegangen wärst, würdest du niemals wissen, dass Gott ein Befreier ist. Du würdest Gott gar nicht kennenlernen. Gott erlaubt diese Dinge, die in deinem Leben passieren. Wo warst du, Gott? Wie lange noch? Und so weiter. Er lässt das durchmachen, diese Dinge, so jedes Mal was anders. Wenn du niemals in Versuchung gewesen wärst, manche kommen und sagen, ich habe keine Versuchung, keine Anfechtung. Weißt du, was ich dann sage? Entweder bist du kein Mensch, oder du lügst, oder bist krank. Jeder hat Versuchung, sogar der Herr Jesus hatte Versuchung. Wenn du niemals in Versuchung gewesen wärst, wüsstest du nicht und könntest auch nicht beschreiben, was ein Überwinderleben ist oder wie ein Überwinderleben aussieht. Wenn du niemals Traurigkeit erlebt hättest, wüsstest du nie, dass Gott ein Tröster ist und ein wahrer Tröster ist und wirklich deine Tränen abwischt. Wenn du nie einen Fehler gemacht hättest, wüsstest du nicht, was Vergebung ist. Und Gott erlaubt, dass Kinder Gottes große Fehler machen. Keine kleine. Und ich wünsche allen große Fehler. Weißt du, du sollst noch richtig mal in die Patsche reinfallen und so weiter. Wenn du keine Fehler gemacht hättest oder keine Fehler gemacht hast, bist auch nicht richtig bekehrt. Gott hat dem Petrus erlaubt. Also ich bin so dankbar, dass der Bruder Petrus da war. Immer wieder. Herr! Und Patsch. Herr! Und schon wieder. Dein Ohr abgehauen, dein Wasser ersoffen beinahe. Und immer wieder, Herr, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Immer wieder. Und er hat Fehler gemacht und Gott hat sogar noch zugelassen, dass er Fehler macht. Gott erlaubt, dass du Fehler machst, weil er vergibt. Er ist ein Gott, der vergibt. Und dass du zweifelst. Und weißt du, ja, Christen zweifeln nicht. Nein, die dürfen nicht zweifeln. Also lies mal die Evangelien, in allen vielen Evangelien. Nach der Auferstehung, der Auferstandene steht vor ihnen und zeigt seine Wundmale. Und da heißt es, und etliche zweifelten. Pah! Und etliche zweifelten. Sehen sie nicht Jesus? Und etliche zweifelten. Du musst also Stunden haben, wo du sagst, nee, also das ist Fata Morgana, ich bild mir das ein. Thomas. Und weißt du, wir verpassen, und das ist das Schlimme bei den Menschen, wir verpassen sofort schnell eine Etikette. Thomas der Zweifler. Thomas der Zweifler. Wenn irgendjemand was für Gott Großes getan hat, war für mich Thomas und nicht Petrus und nicht Johannes. Gerade dieser Schwächling, der gezweifelt hat, Herr, ich glaube nur, wenn ich meinen Finger in deine Wunden lege. Also alles andere glaube ich nicht. Und dieser Thomas, und wir haben Thomas als Zweifler tituliert. Dieser Thomas ging bis nach Indien, hat ganz Asien evangelisiert und heute gibt es noch Thomaskirchen. Johanneskirchen gibt es nicht, Petrikirchen gibt es auch nicht mehr und so weiter oder Matthäuskirchen und so weiter. Die gibt es nicht mehr, aber Thomaskirchen sind heute noch voll aktiv und existieren. Er hat wirklich den Herrn kennengelernt. Mein Herr und mein Gott. Er ist zur Anbetung durchgebrochen. Du siehst also, die größten Zweifler wären die größten Anbeter Gottes. Petrus hat nicht so den Herrn angebetet. Johannes auch nicht. Mein Herr und mein Gott. Also, wenn du nie in Not geraten wärst, wüsstest nie, was Rettung ist. Wenn du nie Fragen gehabt hättest, oh, ich habe keine Fragen, ich glaube alles, was in der Bibel drin steht. Wunderbare Christen. Sind dumme Schafe meistens. Weißt du, aber wenn du Fragen hast, und weißt du, in der Entwicklung eines Kindes, das ist das Fragealter unheimlich wichtig. Mutti, warum ist der Ring rund? Mutti, warum ist das so und so? Fragen, durch Fragen wirst du klug. Fragen, Mutti, warum ist das? Und weißt du, das geht manchmal auf die Nerven. Kind, das wirst du schon erfahren. Und so. Mutti, warum ist das so und warum ist so? Fragen. Und es ist gut, dass du Fragen hast. Du wüsstest keine Antwort, wenn du nicht Fragen hättest. Und auch Gott fragen. Gott, warum? ist das so und so. Und vielleicht kriegst du nicht immer die Antwort, die du dir wünschst. So, die Mutter antwortet auch nicht immer. Die ist nicht so gescheit, dass sie alle Fragen beantworten kann, die so ein Kind stellt. Wenn du noch nie zerbrochen warst, wie könntest du wissen, dass man heil oder wie man heil wird? Wenn du noch nie ein Problem gehabt hättest, könntest du nie wissen, dass Gott es lösen kann. Aber du hast ein Problem gehabt, kein Mensch konnte lösen, du bist zum Herrn gegangen und schon das Wunder parat gewesen. Wenn du nie gelitten hättest, könntest du Jesus nicht verstehen, was er am Kreuz durchgemacht hat. Wenn du nie verlassen worden wärst, wüsstest nie, was Verlassenheit ist, was Enttäuschung ist, und zwar von Menschen enttäuscht werden, von lieben Menschen enttäuscht. Weißt du, wenn da diese 5000 ihn in den Stich gelassen haben, das ist kein Problem. Aber seine 12 Jünger, das ist Katastrophe. Seine besten Kumpels, seine Brüder, die lassen ihn in den Stich. Wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du noch nie im Feuerofen gewesen warst, wüsstest du nie, was Läuterung ist. Manchmal habe ich in meinem Leben gefragt, mein Gott, was bleibt noch von mir übrig? Du hackst und schleifst und bohrst und feilst an mir. Was bleibt von mir noch übrig? Wenn Gott dir alles gegeben hätte, alle deine Wünsche erfüllt hätte, wie solltest du dann den Wert des Lebens entdecken? Weißt du, wir wissen, was Hunger ist, wenn wir nichts zu essen haben. Wenn wir mal gehungert haben. Dann wissen wir, das Brot zu schätzen. Wenn Gott dich niemals korrigiert hätte, dann wäre ein Zeichen, er hat dich nicht lieb. Wenn Gott dich nie korrigiert hätte, nie auf die Finger geklopft hätte, dich nie gewarnt hätte, dich mal nicht zur Seite genommen hätte, dann hätte er dich nicht lieb. Die lässt er laufen. Die sollen machen, was sie wollen. Aber wenn Gott dich lieb hat, dann nimmt er und sagt, du Hochmann, ich muss dir die Wahrheit sagen heute. Wenn du alle Macht hättest, wie könntest du dann noch auf Gott verlassen? Dann brauchst du Gott nicht. Das kannst du dann selber alles machen, wenn du alle Macht hättest. Also wir erleben Phasen in unserem Leben, wo wir ohnmächtig sind. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus. Wenn du perfekt wärst, dann brauchst du den Herrn Jesus nicht mehr. Dann wärst du ein Pharisäer. Deshalb, Gott tut alles mit einer Absicht in unserem Leben. Paulus sagt, was kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Nix. Du bist Kind Gottes und Gott erlaubt, diese Dinge sind nur zu deiner Qualifikation. Denn du sollst ein Diamant werden. Und weißt du, wo Diamanten entstehen? Unter starkem Druck, atmosphärischem Druck. Diamanten sind nichts anderes wie verfaultes Holz. Das ist Diamanten. Unter ganz starken atmosphärischem Druck entstanden, mal Torf gewesen dazwischen und dann immer stärker dieser Druck. So werden Diamanten. Kinder Gottes entstehen durch den starken Druck ihrer Umgebung. Ohne Druck. Wenn du wissen möchtest, wie stark eine Tomate ist, wie stabil sie ist, drück sie mal. Und dann weißt du, ob du eine Kastanie hast oder eine Tomate gehabt hast. Wenn Gott für uns ist, das ist die Voraussetzung, Gott muss für uns sein und er ist für uns. Und zwar für jedes Kind Gottes. Und ich bin so dankbar, dass ich das in meinem Leben sehr bald lernen durfte. Gott ist für mich. Und Gott gibt dich nicht auf, auch wenn du Fehler machst. Er vergibt, bei ihm ist sehr viel Vergebung. Und ich darf immer wieder neu anfangen. Und es wird immer neu berechnet. Es wird immer neu berechnet. Der Weg zum Ziel wird immer wieder neu berechnet. Auch wenn ich mal vom Weg abgekommen bin. Wenn Gott sich einmal für dich entschieden hat, seine Zustimmung dir gegeben hat, seinen Geist dir gegeben hat, dich im Buch des Lebens eingetragen hat, kannst du mir eine Stelle sagen, wo Gott sagt, ich will dich aus dem Buch des Lebens ausradieren und so weiter, auslöschen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Er sagt zwar, ich kann den Leuchter von ihrer Stätte stoßen, aber das betrifft Gemeinde, aber nicht den einzelnen Gläubigen. Gott muss uns seinen Geist gegeben haben, weil er eine Absicht für uns und mit uns hatte. Und du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, damit niemand dich beschädigen kann. Deshalb ist das Siegel so wichtig. Da wird sich niemand dran trauen an diesem kleinen Knopf in dir. An diesem Heiligen Geist in deinem Leben. Niemand darf dich hindern, dir was in den Weg legen. Niemand darf dich von dieser göttlichen Bestimmung abhalten. Und wenn Gott jemand erwählt hat, da können 1000 Teufel da sein, Gott kommt mit dem ans Ziel. Gott kommt mit dem ans Ziel. Er hat uns seinen Beistand zugesagt. Wenn Gott dich akzeptiert hat, dich gerechtfertigt hat, dir deine Sünden vergeben hat und du Ja zu ihm gesagt hast, dann bringt er dich ans Ziel. Wenn er mit dir einen Bund geschlossen hat, das ist ganz arg wichtig, wenn Gott mit dir einen Bund geschlossen hat, und das passiert zuerst einmal mit der Taufe. Für mich ist die Taufe ein Politikum, Herrschaftswechsel. Und wenn Gott mit dir einen Bund geschlossen hat, und weißt du schon vor der Taufe, was das für ein Kampf ist. Ich habe schon die schlimmsten Sachen erlebt. Meine Schwiegermutter dreht sich im Grab um, hat mir jemand erzählt, wenn ich mich taufen lasse. Weißt du, furchtbar, furchtbar, was da alles so ist. Und so, vor allem, wenn jemand bewusst und öffentlich sich taufen lässt. Und wo die Nachbarn und Freunde einladen. Unser Winfried hat sogar seine ganze Verwandtschaft eingeladen. Die sollen wissen, jetzt gehen wir mit Jesus einen ganzen Weg. So, und das ist natürlich schon eine Sache. Jetzt weiß die ganze Nachbarschaft, ich habe mich taufen lassen. Meine Schwägerin, die hat sich bekehrt und sündig gelebt, endlich bekehrt. Und hat wirklich sündig gelebt, war ein Karnevalsmädchen von Mainz. Und dann hat sie, und die wollte in dem Baggersee getauft werden, wo ihr Wohnmobil steht, wo die ganzen Saufgelagen und alles gemacht haben, da wollte sie getauft werden. Da sollte der Pastor kommen und da sollte die Taufe stattfinden. Sie wollte nämlich der ganzen Kumpels und alle, wo sie früher mit sündig gelebt hat, da wollte sie Zeugnis geben, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Und da wurde sie getauft, in dem Baggersee, wo ihre Kumpels da waren. Weißt du, ein öffentliches Zeugnis. Und wenn einmal so etwas jemand getan hat, öffentlich sich zu Jesus bekannt, nicht ein bisschen religiös, und ein bisschen Kirche gespielt und ein bisschen Glauben gespielt und ein bisschen Herrgott gespielt. Nein, der wirklich ernst gemacht hat mit seinem Leben und mit seinem Leben unterschrieben hat vor Zeugen. Und es ist wichtig, vor Zeugen. Nicht so bei Nacht- und Nebelaktionen, wo keiner gesehen hat. Denn Leute, die taufen sich selber. Da gehen sie in eine Badewanne und bücken sich und dann stehen sie auf und sagen, ich bin getauft. Nein, das ist keine Taufe. Eine Taufe ist immer ein Täufer dabei und wenigstens ein Zeuge dabei. Wenigstens ein Zeuge. Und du als Täufling. So, dann darfst du immer eines wissen, Gott hat diesen Akt akzeptiert, ist ein Akt des Glaubens gewesen. Und du weißt, ich bin Kind Gottes jetzt, ich bin getauft. Und manchmal habe ich Anfechtungen gehabt und ich sage das ganz ehrlich, ich habe Anfechtungen gehabt, bist du Kind Gottes. Und manchmal kam der Teufel, gerade wenn ich Fehler gemacht habe, zuerst hat er mich verführt zur Sünde und dann kam er und sagte, guck mal, du bist kein Kind Gottes. Ein Kind Gottes macht sowas nicht. Und weißt du, was ich sagen musste? Guck mal, Teufel, jetzt wollen wir mal miteinander reden. Ich muss mit dir diskutieren. Hier steht, ich bin getauft, ich bin Kind Gottes, ich habe Jesus aufgenommen in meinem Herzen und du kannst jetzt erzählen, was du willst. Ich bin Kind Gottes und ich bleibe Kind Gottes und ich werde als Kind Gottes sterben, auch wenn ich 1000 Sünden begehe. Wenn unsere Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Leute, wir müssen aufhören, so viel mit unseren Sünden rummachen, mit unserer Vergangenheit rummachen, was alles früher gewesen ist. Vergiss das alles, mach Punkt und jetzt geht's weiter. Neues Kapitel, neuer Abschnitt, neuer Bund. Und so mache ich das und so lebe ich das. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen und ein Zeugnis habe ich, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Ich bin versiegelt. Ich bin geachtet und würdig in den Augen Gottes. Ich bin ein Auserwählter. Bist du ein Auserwählter Gottes? Du musst nicht warten, bis du vom Papst selig gesprochen wirst. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist heilig und selig, noch bevor er gestorben ist. Zu mir kam eine Katholikin mal und sagte, ja Bruder, man tut das, Heilige, die gibt es für sie nicht. Religionslehrerin war sie noch dazu. Heilige sind, können wir erst werden, wenn wir gestorben sind. Aber was ist mit dem Korintherbrief? An die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen dorthin. Und die Korinther, Leute, wenn ich Korintherbrief lese, da stehen mir die Haare zu Berge. Da sind Dinge drin im Korintherbrief, davon die Welt nicht einmal zu berichten weiß. Und an die schreibt er, an die Heiligen zu Korinth. An die Heiligen zu Korinth. Die Gnade Gottes ist es. Und weißt du, wenn wir nur aus unserer Leistungsreligion leben, dann können wir lang uns bemühen, wir schaffen es nicht. Aber wir leben aus der Gnade Gottes. Amen. Aus der Gnade Gottes. Und deshalb alles, was wir sind, da sind wir aus der Gnade Gottes. Amen. So, du bist ein Auserwählter Gottes, Gottes Eigentum. Und du bist nicht vollkommen, aber du bist auf dem Weg der Vollendung. Du bist nicht vollkommen, ich bin nicht vollkommen. Keiner von uns wird vollkommen sein. Und wenn jemand glaubt, dass er vollkommen wird, dann lügt er. Du kannst nicht. Wir sind auf dem Weg der Vollendung. Und erst wenn wir bei Gott angekommen sind, sind wir vollendet. Hört mir zu. Denn ich kann das alles, was Gott mir geben könnte, das kann ich hier gar nicht verkraften. Das kann ich hier gar nicht empfangen. Das kann ich hier auf dieser Erde nicht einmal gebrauchen. Das kann ich in diesem Leben unmöglich umsetzen. das, was Gott mir gegeben oder geben möchte, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr geglaubt und gehört und kein Herz geglaubt und so weiter. Dinge, das ist nichts für dieses Leben. Und deshalb, also ich bin noch weit entfernt von der himmlischen Wirklichkeit. Aber ich bin auf dem Weg. Ich bin ein Auserwählter Gottes. Ich bin ein Eigentum Gottes. In der Bibel heißt es, und wir wissen nicht, was wir einmal sein werden, aber wenn es erscheint, dann werden wir ihm gleich sein. Und begreif einmal, du bist ein Eigentum Gottes. Und wehe, wenn sich einer an dir vergreift. Wenn sich einer an dir versündigt, der bekommt einen gewaltigen Ärger mit dem lieben Gott. Wenn einer sich an dir als Auserwählter Gottes versündigt. Vergreif dich nur an einem Kind Gottes und du hast Gott als Feind. An einem, der den Gott berufen hat, den Gott herrlich gemacht hat, der durch die Mühle Gottes gegangen ist, der von Gott als Gefäß geformt worden ist, wo er der Töpfer ist und so weiter. Versuch einmal ein Gefäß, das der Meister im Himmel geformt hat, versuch einmal dieses Gefäß zu beschädigen. Du kriegst mit dem lieben Gott zu tun. Einen ganz großen Ärger mit ihm. Weißt du, dann bekommst du mit dem Löwen selber zu tun. Wenn Gott mit dir ist, darf es niemand wagen, dir zu widerstehen. Das hat der Josua gesagt, aber das gilt dir auch. Darf dir niemand widerstehen, und zwar dein Leben zu leben, dein Leben zu entfalten, dein Leben zu entwickeln. Dann darf niemand dich traurig machen. Und wenn einer dich traurig macht, hat er Gott traurig gemacht. Wenn einer dich geärgert hat, hat er Gott geärgert. Deshalb sagt Jesus, wir haben schon bei den Kindern, wenn einer dieser kleinen Wesen, dieser Kinder ärgert, der wäre besser gewesen, der wäre gar nicht geboren. Oder man würde ihm einen Stein um den Hals hängen und im Meer ertränken. Wenn einer dieser kleinen ärgert, wenn du ein Kind verdirbst und Leute, was laden sich diese Pornoganoven und was laden die sich so alles auf sich? Oder alle, die die Kinder vergewaltigen oder missbrauchen und so weiter, was laden die sich auf sich? Die ruinieren ein ganzes Menschenleben. Für solche Menschen wäre es besser, einen Stein um den Hals hängen und ins Meer ersaufen lassen. Denn die laden eine große Schuld. Weißt du, wenn du einen Erwachsenen verdirbst, ist wieder was anderes. Aber diese Wunde kann nicht mehr heilen bei diesem Kind. Ist versaut für den Rest seines Lebens. Deshalb, wer einer dieser Kleinen verdirbt. Jeder, der dich beleidigt, beleidigt Gott. Der dich angreift, greift Gott an. Wenn Gott zu dir hält, ich möchte mit den Menschen nicht begegnen und keinen Ärger, mich nämlich nicht anlegen. Manchmal braucht es Zeit in unserem Leben, bis bestimmte Dinge ausreifen. Du bist nicht perfekt, nobody is perfect, und wir sollten von diesem Gedanken wegkommen, denn das denken nur Pharisäer und Pietisten. Jesaja 49, Vers 15 und 16. Kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Deshalb die Frage, kann Gott mich vergessen? Kann eine Mutter ihr Kind vergessen, was sie unter dem Herzen trug? Jede Mutter wird ihr Kind verteidigen wie eine Löwin. Mir ist mal passiert, ich laufe spazieren da im Märkischen Viertel und plötzlich läuft so ein kleines Schweinchen über den Weg und macht so einen komischen Schreier. Und weißt du, was da passiert ist? Plötzlich steht Vater Schwein. Der ist ins Gebüsch verschwunden. Und dann kommt gleich die Mutter da hinten raus. Ich bin von eingekeilt vorn und hinten, vorn der Vater, hinten die Mutter. Nur weil der kleine Bengel da so geschrien hat. Und ich habe dem nichts getan. Du siehst also, wenn schon die Tierwelt ihre Kinder verteidigt, wie viel mehr Gott seine Kinder, dich und mich. Vorn und hinten steht der Vater. Und diese großen Szene, wenn du die siehst, dann fangst du an, das Vaterunser zu beten. Und dann, ich dachte, ich kann nach hinten. Von hinten gab es auch nicht. Stand die Mutter. Und da waren noch ein paar Frischlinge noch dabei. So. Kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Und jede Mutter ist ihr Kind wichtig. Ich weiß noch, für mich war es so, meine Mutter, ich habe Dummheiten manchmal gemacht. Ich habe manchmal Fehler gemacht, so als Bub. Mein Johannes macht sowas nicht. Mein Johannes. Und immer wieder, wenn irgendwas war, meine Mutter war immer für mich. Das war immer gut. Und so ist auch Gott. Egal was passiert, mein Kind, das ist mein Kind. Mein Kind. Das passiert in der Schule auch, mein Kind. Alle anderen Kinder sind doof, aber mein Kind ist gescheit. Mein Kind ist intelligent. Ist es nicht so? Passiert das nicht so in der Schule? Genauso. Mein Kind. Mein Kind. Unser Kind. Mein Kind. Und deshalb, Kinder Gottes, die werden vom Vater verteidigt, egal was passiert, egal wie es aussieht. Weißt du, es klingt komisch, aber das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Ist Gott für uns? Kann Gott mich vergessen? Wer ein Kind Gottes angreift, der bekommt mit Gott zu tun. Jedes Kind ist für den Vater im Himmel ein Prinz, ein Auserwählter, etwas Besonderes. In Zephania 2, Vers 8, wer also das Volk Gottes angreift, der springt Gott in die Augen. Ich muss vorstellen, das ist diese Formulierung. Wer also Kind Gottes, Volk Gottes angreift, der springt Gott in die Augen. Weißt du, was das heißt? Der greift Gott frontal an, wer ein Kind Gottes angreift. Deshalb, du sollst die Kinder Gottes in Ruhe lassen, wenn sie Kinder Gottes sind. Das ist also, lass die. Wenn sie nicht wollen, versuch einen Narren nicht zu belehren, steht in der Bibel. Oder wer einem dieser Geringsten ein Ärgernis gibt, lieber lässt es. Weißt du, dass du bevor du den versuchst umzukrempeln, wenn Gott es nicht schafft, den Kerl umzukrempeln, du kannst ihn nicht umkrempeln. Amen. Gott muss ihn umkrempeln. So, es geht hier um diese Auserwählung, du bist Gottes Eigentum, dein Name steht im Buch des Lebens. Wenn du in Gott bist, dann kannst du alle Zeit und immer getrost sein. Mein Vater wird mich nicht in den Stich lassen. Mein Vater wartet auf mich, bis ich nach Hause komme. So wie meine Mutter auf mich wartet und Licht anlässt, auch wenn es sehr spät in der Nacht ist. Er kommt nach Hause. Meine Frau, wenn die Kinder nicht nach Hause kamen, Krankenhaus angerufen, Polizei angerufen, wo sind die Kinder, was machen die? Und so weiter. Ist ein Unfall gemeldet worden. Die Mütter sorgen sich. Und genauso sorgt sich Gott um dich, wenn er mal dich eine Weile nicht sieht. Wo ist er geblieben? Was macht er? Wenn du dich an Gott hältst und Gott sich zu dir hält, und er sieht die Motive, deine ehrlichen Motive, deine menschlichen Motive. Wenn du ganz ehrlich bist und du bist ganz ehrlich, wenn du ganz allein bist, wenn du das ganze Make-up abgewaschen hast, die ganze Maske abgenommen hast, wenn du deine Sonntagsgewänder ausgezogen hast, wenn du ganz natürlich bist, dann das bist du wirklich als Mensch dann. Psalm 118, Vers 6 und 7. Gott sieht deine Einstellungen, wie du eingestellt bist. Gott ist für dich und er kennt dich durch und durch. Noch ehe der Welt grundgelegt wurde, hat er dich schon gesehen. Er sieht deine Umstände, warum du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Weißt du, die Welt versteht dich nicht. Die sieht nur, was die Fassade ist. Aber der Herr, der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz an. Warum hast du zur Schnapsflasche gegriffen? Warum hast du zu Drogen gegriffen? Warum hast du etwas Böses getan? Oder was war der Grund? Gott weiß diese wahren Hintergründe. Die Verzweiflung oder die Motive, den Schmerz, die Tränen. Und letztendlich ist jedes dieser Fälle eine Anklage an die Gemeinde. Wo sind die Christen gewesen? Letzte Woche oder am Mittwoch habe ich das Thema, wo sind die Propheten? Eigentlich müssen wir fragen, gerade auf der Tatsache, dass dieses große Elend in dieser Welt ist, so viel kaputte Menschen überall Land auf, Land ab. Wo sind die Christen? Die beten, die nachgehen, die tragen, die sorgen und so weiter, die ein Herz haben, nicht zu verdammen. Ihr kommt alle in die Hölle. Die Hölle ist nur für den Teufel und seinen Anhang geschaffen und nicht für die Menschen. Sondern die Liebe Gottes. Wir sollen die Menschen herauslieben. Herauslieben. So, deine Einstellungen. Psalm 55, Vers 6. Wenn du schreist, heißt es, er hört dich. Gott hat mich vergessen. Du hast nicht geschrien. Du hast nicht geschrien. Bei uns zu Hause, meine Frau verlegt ihr Handy und findet die Hände nicht. Wir suchen alles, sie findet die Hände nicht. Also kein Problem, ich rufe dich mal an. Und plötzlich piepst es in der Tasche irgendwo. Weißt du, ruf an. Weißt du, wir sollten Gott anrufen. Wir suchen, wir quälen uns, aber wir rufen den Herrn nicht an. Rufe mich an. Ah, Gott weiß ja alles, sieht ja alles, er kennt ja alles. Warum muss ich jetzt groß anrufen? Wir rufen viel zu wenig zum Herrn. Und du sollst richtig schreien. Meine Enkelchen, ich habe ja ein paar, 10 Stück an der Zahl. Und weißt du, wenn die was wollen, oh, die machen Konzert. Die haben Gesangsunterricht. Und es ist okay, wenn die Hunger haben, schreien sie. Und das ist auch die Art, wie Kinder Gottes weitermachen sollen. Die sollten nicht einfach sagen, jetzt, oh, wir machen jetzt eine Anbetungsstunde, wir machen eine Singstunde. Schrei! Schrei zu dem Herrn, als der Elende rief und als die Israeliten riefen, ist egal, was da war, ob es berechtigt oder unberechtigt. Die schrien zum Herrn und was macht Gott? Schenkt Manna. Die schrien zum Herrn und was macht der liebe Gott? Schenkt Wachteln. Die schrien zum Herrn und was macht der liebe Gott? Schenkt Wasser aus dem Felsen. Du musst zum Herrn schreien, dann passiert was. Wann hast du zum letzten Mal zum Herrn geschrien? So richtig durchgeschrien. Dich heiser geschrien. Wann hast du dich zum letzten Mal richtig heiser geschrien? Du brauchst so etwas. Weißt du, wir wohnen so dicht aufeinander, das kannst du nicht machen. Du kommst ins Irrenhaus. Aber du brauchst schon, ich habe das öfters bei mir gemacht, also dann fahre ich irgendwo auf eine Anhöhe, klappe die ganze Gegend ab, drehe die Scheiben hoch und dann rufe ich zu dem Herrn. Und wie es mal passiert, tatsächlich, die ganze Gegend war frei, die Scheiben waren angelaufen, plötzlich klopft jemand, geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Ich sage, ja, ja, aber wissen Sie, ich meditiere jetzt gerade, habe ich dann gesagt. Er sagte, so kann man das auch mal machen. Aber wo sind die Plätze, wo Kinder Gottes sich so richtig ausschreien können? Wo gibt es sowas? Und das muss ein Kind Gottes. Ja, im Keller. Ich habe einen Bruder gehabt, der hat mit Matratzen zugemacht, Styropor und so weiter, so seine Gebetskammer im Keller gemacht. Und das braucht er. Und weißt du, Gott hat ihn so gesegnet, der ist ein ganz hochqualifizierter Techniker geworden, der baut Kernkraftwerke in Südafrika und überall und leitet auch eine Gemeinde inzwischen bei Donauwörth. Und so. Gott hat ihn gesegnet. Aber der muss jetzt zuerst mal durchbeten. Wir haben das verlernt, das Durchbeten. Das brauchst du nicht immer. Und weißt du, wenn das ein Dauerzustand wird, wenn etwas aus einer christlichen Gewohnheit zu einem Dauerzustand wird, ist krankhaft. Aber du brauchst Phasen in deinem Leben, wo du mal durchgebetet hast. Oh, jetzt bin ich durch. Morgen mache ich an diesem Thema weiter. Die Schwangere, diese Geburtswehen, bis der Bub oder das Mädel draußen ist. Und so weiter. Das ist ein Kampf. Auch der Glaube, auch die Wiedergeburt ist ein Kampf. Und Wiedergeburt ist genauso ein Stress wie eine Geburt zu einem natürlichen Leben. So, wenn du rufst, antwortet er. Und zwar just in time. Psalm 91, Vers 15, ich will ihn erlösen und erretten und er soll mich preisen. Also, wenn du zu ihm rufst, dann handelt Gott. Und manchmal sieht es so aus, dass du auf weiter Flur weiter und breit keine Hilfe hast. Aber Gott weiß nicht, wo steckst du jetzt. Du musst dich rufen und schreien, Herr, hier bin ich hängen geblieben. Da komme ich nicht mehr weg. Da mache ich alles, was ich will. Ich unternehme alles, was ich nur unternehmen kann. Ich komme hier nicht weg. Und deshalb, ich finde auch, dass Stanton seinen Dienst haben, wenn sie kommen. Leute dürfen sich auch mal ausschreien. Weißt du, das gehört auch dazu. In vielen Kreisen ist es nicht mehr möglich, nicht mehr zugelassen, wo dieser Urschrei, dieser Geburtsschrei. Und wann kommt, wie es in den Wehen ist, wenn so ein Kind zur Welt kommt, die Mutter, da macht sie so einen richtigen Schreier und das Kind ist da. Und du brauchst so einen Schreier zum Herrn, damit das Kind mal da ist, als der Elende rief. Es sieht manchmal so aus, dass Gott dich hängen lässt. 24 Stunden stehe ich schon im Kopf, wie lange noch? Es sieht so aus, als wenn deine Feinde triumphieren, deine Probleme dich erdrücken möchten oder du kurz beim Untergehen bist, kein Land in Sicht, alles verloren, alles verpasst im Leben, alles zu spät, der Zug ist schon abgefahren. Aber für Gott ist nie zu spät, er kommt immer just in time. Psalm 18, Vers 43, David sagt, ruft zu dem Herrn oder ruft den Herrn an. Und Gott befreit ihn von seinen Schwierigkeiten. Er befreit dich von deinen Feinden. Ruf zu dem Herrn. Angenommen, du bist beim Ertrinken und du sagst, ich ertrinke. Helfen Sie mir bitte. Der spielt. Und so viele Christen spielen Religion. Die muss richtig die Not am Herzen liegen. Das muss dir ein Anliegen sein. Hilfe! Und schon rennen alle her. Und gucken, was kann ich für sie tun. Aber du schreist nicht. Weißt du, du spielst nur. Dir ist deine Not dir nicht zur Not geworden. Uns muss die Not zur Not werden. Also ich kann es nicht mehr, jetzt geht es nicht mehr, jetzt ist aus. Dann kann dir geholfen werden, wenn du vor einem ausstehst. So, jemand betete einmal, wie lange willst du mich vergessen, oh Gott? Du stellst dich Staub, schweigst, hörst mich nicht. Kann ich mich noch auf dich überhaupt verlassen? Gibt es dich noch überhaupt? Psalm 13, wie lange willst du schweigen, Herr? Dein Angesicht von mir abwenden. Ich verzweifle fast schier. Es muss dir unter den Nägeln brennen, diese Not. Wie lange dürfen meine Feinde über mich triumphieren und mit dem Finger zeigen, guck mal den an. Wie lange dürfen sie mich innerlich quälen und bedrücken und wie lange muss ich noch Kopfstand machen? In diesen paar Versen, da im Psalm 13, Vers 1 und 2, David fragt viermal, wie lange noch soll das alles so gehen? Wie lange noch? Und weißt, die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Es geht um das hier. Du musst warten. Abraham musste 25 Jahre warten, bis der Isaak gekommen ist. Von der Verheißung, das ist also wie Prophezeiungen sich erfüllen, 25 Jahre. Gottes Uhren gehen anders. Isaak muss 20 Jahre warten, bis er zwei Buben hat. Josef musste 13 Jahre warten, bis er vom Gefängnis zum Thron kam. Moses musste 80 Jahre warten, vom Körbchen, bis er in seine Berufung hineinkam. Das ist Gottes Terminplan. Gott kann warten. Kannst du warten? Kannst du warten auf die Stunde Gottes in deinem Leben? Weißt du, der Herr Jesus, und das ist das Schreckliche, da wo ich ihn brauchte, ist er nie da. Der Lazarus, der Freund von Jesus, von Maria und der Bruder von Maria und Martha, ist krank, liegt im Sterben. Was macht unser Herr Jesus? Geht Golf spielen. Oder macht irgendetwas anderes. Also auf jeden Fall, er beeilt sich nicht. Und sein bester Freund ist krank. Und dann kommt er, dann haben sie ihn jetzt gerade beerdigt. Und er stinkt schon und sagt, Herr, das ist zwecklos. Also der Herr kommt immer dann, wenn es nach unserer Sicht zwecklos die Sache ist, aussichtslos, kommt er. Da, wo ich ihn nicht mehr bräuchte, wo sowieso nichts mehr passieren kann. Herr, es ist zwecklos, hier was zu machen. Also jetzt, doch, der geht hin und wo habt ihr ihn hingelegt? Und dann bringen sie Jesus an diese Stelle und dann ruft der Lazarus, komm heraus. Und du kennst ja diese Geschichte, was dann passiert ist. Und was sagt die Bibel? Wenn du glauben würdest, du würdest die Wunder Gottes sehen. Wir Christen haben ein Problem. Unser Martha. Wir haben das Martha-Problem. Martha-Syndrom. Martha, weißt du, was die Martha sagt? Herr, ja, ich glaube an die Auferstehung. Irgendwann mal in 1000 Jahren. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also, wir glauben an die Vergangenheit und wir glauben an die Zukunft, aber wir glauben nicht an die Gegenwart. Und wir sollen lernen, dass Jesus gerade jetzt, auch wenn es noch so aussichtslos ist, und wenn alle Türen jetzt schon zu sind, und wenn jetzt alles unmöglich ist, jetzt das Wunder passieren kann, wir sollen Gott was zutrauen, jetzt. Wir haben immer so einen theologischen Glauben, damals, im Alten Testament, damals. Oder eins im tausendjährigen Reich, Offenbarung, Apokalypse, in der Endzeit. Nein, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Wir leben, kann Gott uns vergessen? Nein, er kann uns nicht vergessen, er ist alle Tage bei uns. Und ich habe in meinem Leben auch mal so eine Zweifelsphase gehabt. Also ich habe geglaubt, aber auch gezweifelt zur gleichen Zeit. Weißt du, ist es blöd. Weißt du, sie lachten vor Freude oder weinten vor Freude, steht in der Bibel. Sie weinten vor Freude. Also so eine Phase hatte ich auch da und habe gesagt, ich kann es nicht und so weiter. Und dann habe ich mit dem lieben Gott diskutiert. Ich habe gesagt, lieber Gott, also ich liebe dich, aber ich verstehe dich nicht. Und dann habe ich etwas mit dem Herrn geredet, ähnlich wie Psalm 13 hier. Also Gott, wo bist du und warum lässt du das alles zu und warum handelst du nicht schneller? Warum lässt du da nicht einen Engel kommen? Das wäre so einfach für dich. Es wäre ja einfach, so eine Legion von Engeln vorbeizuschicken, die dann für mich alles erledigen. Und dann habe ich mit Gott gerungen und irgendwo so in meiner stillen Zeit, vielleicht war das sogar auf so einem Berg dort oben, wo die Fenster verlaufen sind und sagt, was machen Sie da oben? Geht es Ihnen gut? Habe ich einfach so Gott gesagt, Gott, du kannst mich totschlagen, du kannst mich totschlagen. Ich werde dir nicht absagen, ich bleibe dir treu, ich diene dir treu. Und ich weiß, ich diene hier in diesem Leben dir Und wenn ich drüben bin, musst du mir dienen. Mir ist egal, ich halte es durch jetzt, ich stehe durch. Es war eine Situation, die für mich nicht auszuhalten, zu ertragen war, schon so viele Jahre zurück. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Du betest, du fastest, du suchst, du machst alle, siehst alle Register. Nichts kommt raus. Nichts kommt raus. Und dann habe ich gesagt, Gott, kannst machen, was du willst. Kannst mich vergessen, kannst mich abschreiben, kannst mich totschlagen. Ich glaube an dich und ich halte mich an dir fest. Für mich gibt es logischerweise keine andere Alternative, als bei dir zu bleiben. Und in der Ewigkeit bist du dran. Jetzt bin ich dran. Und wo ich nichts kann, in der Ewigkeit bin ich dort und du kannst nichts mehr anders. Und so sind wir verblieben. Mein Gott und ich. Nein, ich habe öfters mit Gott so gehandelt. So sind wir verblieben und ich kann damit sehr gut leben, wenn manchmal Dinge in meinem Leben nicht passieren, wie ich es gerne hätte. Ich weiß, Gott wird es tun und ich werde all das, und dann fing an Gott mich zu belehren. Johannes, das meiste, was ich dir jetzt geben könnte oder würde, das kannst du hier gar nicht gebrauchen, das würden die Leute dir wegnehmen und so weiter. Den ganzen Segen, die ganze Herrlichkeit und die ganze Vollmacht, du würdest sogar noch sie missbrauchen, du würdest noch damit in Sünde fallen. Und was der liebe Gott mir so noch alles erzählt hat in der Zeit, sagt, das ist ja nichts für jetzt, das ist für nachher. Für die Zeit danach. Das ist jetzt nichts für jetzt. Und das hat mich so getröstet. Ich habe gesagt, gut, ich diene dir jetzt radikal und nächstes Mal dienst du mir radikal. Und so sind wir geblieben. Gott hat mich das Warten gelehrt auf die Offenbarung der Kinder Gottes, auf die Erlösung unseres Leibes. Warten gelehrt. Geduld tut euch Not. Weißt du, gerade Menschen so von meinem Typ, es ist schwierig, geduldig zu sein. Ich möchte schon, also eigentlich gestern bestellt und heute schon geliefert oder was auch immer ist, verstehst du, aber du musst warten und warten und warten. Echte Veränderungen geschehen erst durch Warten. Furchtbar. Und kennst du die Lektion des Wartens? Weißt du, beherrschst du die Technik des Wartens? Gott soll kommen und Gott soll wirken, da soll was passieren. Aber dieser Gott, der das Wollen gibt, schenkt auch das Vollbringen. Und es muss alles uns von oben gegeben werden und ich muss warten, bis es soweit ist. Und ich habe manche Lektionen in meinem Leben erst gelernt, nachdem ich gescheit geworden bin. Und manche Dinge habe ich bis heute noch nicht gelernt, weil ich noch nicht so weit bin. Und ich habe in meinem Leben erst Dinge gelernt, wenn es soweit war, wenn es dran war. Weißt du, wir möchten alle Lösungen schon jetzt perfekt haben. Nein, wir sollen abwarten, bis es soweit ist, bis du davor stehst und dann weißt du, was du zu tun und zu lassen hast. Auch die ganze Seelsorge, du kannst so viel lernen und weiter, weißt du, alles, kannst alles lernen auswendig und es kannst nicht gebrauchen, wenn es drauf ankommt. Aber dann kommst du drauf und du stehst plötzlich da und es wird euch gegeben werden. Herr, warum geht es bei mir jetzt nicht ein? Weil ich es jetzt nicht brauche. Warten. Wir zappeln und Gott lässt uns auch zappeln. Flattern. Geistliche Kriegsführung. Kannst so viel flattern, wie du willst. Unser Fleisch will immer begreifen und Gott vorgreifen und so weiter, aber das geht nicht so. Gott gibt erst dir, wenn es soweit ist. Just in time. Und ich habe dir jetzt noch ein paar bittere Pillen zu verabreichen. Gott möge mich segnen und dich auch und uns alle miteinander. Ich sage dir noch ein paar Wahrheiten, die ich mit euch weitergeben möchte. Alles, was aus unserem Verstand ist, ist nicht von Gott. Alles, was aus deinem Blechkasten kommt, ist nicht von Gott. Alles, was aus unserem Wunschdenken war, ist nicht von Gott oder war von Gott. Alles, was aus unserem Interesse war, ist nicht von Gott gewesen. Es muss uns von oben gegeben werden. Übernatürlich gegeben werden. Alles, was Gott uns nicht ausdrücklich befohlen hat, das ist, selbst wenn es noch so gut ist, ist schlecht in den Augen Gottes. Es muss uns von oben befohlen sein. Den meisten Christen fehlt es Gottergebenheit. Gott lässt uns unsere eigenen Wege gehen, er kann uns nicht zwingen, etwas zu tun. Er lässt uns probieren, experimentieren. Und ich habe eines festgestellt, alle meine eigenen Wege sind Wege des Leerlaufs gewesen. Ich hätte mir genauso sparen können und mich ins Bett legen dürfen. Hätte ich mehr davon gehabt. Alle Wege, die Gott mir nicht befohlen hat, waren Wege des Leerlaufs, der mir nichts gebracht. Im Gegenteil, der mir noch Enttäuschung gebracht. Die haben mich müde gemacht, sogar frustriert und beinahe manchmal sogar vom Glauben abgebracht. Wenn ich Wege gegangen bin, die nicht von Gott waren. Deshalb, warum lässt Gott mich warten? Gott will uns in seine Schule nehmen, in seine Ausbildung. Alles, was wir für Menschen tun, das führt ins Leere. Ich habe mal mit Jehovas Zeugen da vorne am Leopoldplatz unterhalten, habe gedacht, ich muss den Mann bekehren. Wir haben fast einen halben Tag zugebracht. Und am Schluss, als wir auseinandergegangen sind, waren wir beide genauso weit wie am Anfang. Sie bleiben bei Ihren und ich bleibe bei meinen. Und deshalb habe ich gesagt, ich verschwende meine Energie nicht mit Sektenleute. Überhaupt nicht. Dinge, die sind schon festgefahren. Leute, die festgefahren sind, ist Zeitverschwendung, um sich mit diesen Leuten abzugeben. Lass es. Ist alles ins Leere. Leerlauf. Und wie viel Leerlauf haben wir in unserem Leben? Und wir sagen, Gott, warum vergisst du mich? Immer Leerlauf und machen sehr viel Gas und Dampf und es rattert. Gott lehrt uns warten, bis seine Zeit gekommen ist, sein Kairos. Unsere Leistungen machen uns nur stolz, wenn wir was, jetzt guck mal, jetzt hat der Matthäus gemacht. Oh, guck mal an. Tapfer. Nein. Erst, wo der nicht gemacht hat, das war Gottes Werk. Verstehst du? Das, was er nicht gemacht hat, was er nicht erreicht hat, das war Gottes Produktion. Unsere Leistungen, die bringen unseren Fleisch zum Wallen. Gott liebt dich in deiner Schwachheit, so wie du bist. Und du darfst schwach sein beim lieben Gott. Gott kann dich nicht vergessen. Selbst wenn er wollte, dich zu vergessen, er kann dich nicht vergessen. Kann er nicht. Täglich muss er an dich denken. Seine Güte ist alle Tage neu. Täglich plant er was Neues für dich. Täglich sorgt er sich um dich. Täglich guckt er, dass du dein Brot hast und dein Auskommen hast. Täglich bekommst du eine neue Auflage seiner Gnade und Barmherzigkeit. Täglich. Also du kannst von Gott nicht wegrennen. Gott hat sich einmal für dich entschieden, ist deine Zuflucht geworden und du musst dich nur bei ihm immer melden. Wie ein Straffälliger, der Ausgang hat. Weißt du, du bist zwar noch im Gefängnis, aber du darfst dich so frei rumlaufen. Gott will angerufen werden, wenn was ist. Und ich habe eines gelernt, ich belästige meinen Gott nicht, wenn nichts ist. Dann diene ich meinem Herrn und arbeite für meinen Herrn und guck sein Wort an und guck seine Werke an und bewundere sie. Gott will, dass wir ihn anrufen, wenn wir in Not sind. Und er drängt sich niemand auf. Ja, es ist okay. Jetzt aus Liebe einfach. Und Geschwister, was aus Liebe passiert, aus dem inneren Herzen passiert, das kommt bei Gott auch an. Wenn du auf Gott wartest, noch eine andere Seite, bekommst du Konflikte mit deiner Umgebung. Tun sie da nichts? Unternehmen sie da nichts? So einfach nur beten und Gott vertrauen? Wenn du auf Gott wartest, bekommst du eine schwierige Zeit. Dann wirst du vom Satan angefochten, von dem frommen Fleisch angefochten. Du weißt ganz genau, Gott wird dir helfen. Du weißt ganz genau, Gott bringt mich aus dieser Sache raus. Er hat mich reingeführt, er führt mich auch raus. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, in der Name des Herrn sei gepriesen. Also du weißt es, deshalb, warum musst du dir deinen Finger schmutzig machen? Da kommt der Feind und sagt, Gott hat dich vergessen, Johannes. Deine Gebete sind nicht erhört worden. Und du weißt ganz genau, mein Gebet, es ist erhört worden vom ersten Moment, als ich gebetet habe. Wenn du gebetet hast, ist dein Gebet sofort erhört worden. Da ist ein Engel, ein Bote schon unterwegs. Aber unterwegs gibt es Partisanen, die versuchen, die Boten Gottes abzuhalten, dass der Segen Gottes zu dir nicht rüberkommt. Und manche haben mehr, manche haben weniger Partisanen. So Untergrundkämpfer, die versuchen, dir das alles zu verhindern, dass du ja nicht bekommst. Aber die Antwort wird kommen und der Engel kommt zum Daniel und sagt, in dem Moment, an der Sekunde, wo du gebetet hast, bin ich gleich geschickt worden, dir die Botschaft zu bringen. Aber der Fürst von Medien und Persien hat mich aufgehalten und verhindert. Also Satan versucht dir deine Lösungen zu verhindern, dass sie nicht ankommen. Und du hast eine ganze Menge von solchen Partisanen in deiner Umgebung, dass dein Glück verhindert wird, dass deine Ehe verhindert wird, dass dein Geschäft verhindert wird, dass deine Karriere, dass dein Beruf verhindert wird, dass deine Familienentwicklung und Familienplanung verhindert wird. Das soll alles verhindert werden. Satan ist ein Verhinderer. Aber lass dich nicht verhindern. Du glaubst an die Erlösung, Daniel hat an die Antwort geglaubt und die Antwort kam. Hat Gott mich vergessen? Nein, er hat dich nicht vergessen. Du musst warten, bis die Stunde Gottes kommt. Simeon und Hanna warteten und dann sagt plötzlich der Heilige Geist, jetzt müsst ihr gehen in den Tempel, jetzt kommen Maria und Josef und sie bringen das Kind zur Weihe. Und auf Anregung des Geistes, du musst warten auf die Anregung des Geistes und das ist schwierig. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, wirkt just in time. Du musst immer achten, was sagt der Heilige Geist. Ich mache auch keine Besuche, wenn der Heilige Geist mir nicht sagt. Und ich habe die schlimmsten Sachen erlebt, wenn ich Leute besucht habe, wo ich dachte, ich muss die besuchen. Wenn du musst, ist Kommunismus. Ist nicht vom Herrn. Wenn jemand dir so einen Auftrag gibt, das musst du. Nein, der Herr muss dir anregen. Der Herr muss sagen, jetzt rufst du dir an. Der Herr muss dir sagen, jetzt gehst du dorthin. Der Herr muss auch dir sagen, was du dort sagen wirst und sollst. Es muss alles vom Herrn sein, dann ist es richtig. Und alles andere ist Schuss daneben und verletzt dich und verletzt andere. Auf Anregung des Geistes. Viele fallen kurz vom Ziel ab, weil sie nicht warten, das ist schon zu lang. Und dann gucken sie, wo eine Hagar rumläuft und magt und dann denken, das ist so ein Ausweg, um einen Sohn zu bekommen, die Verheißung zu erfüllen und statt auf den Herrn weiterzuwarten. Satan versucht uns Probleme ins Haus zu bringen, nur weil wir nicht warten können. Und man glaubt, Gott hat uns vergessen, also du kriegst keine Nachkommen mehr, lieber Abraham. Du musst jetzt auf natürliche Art und Weise dir ein junges Mädel suchen und so weiter und dir damit auf diese Art und Weise Nachkommenschaft verschaffen. Und was ist geworden? Ismael. Und den Knatsch haben wir bis heute noch nicht einmal richtig ausgebadet. Israel und Ismael. Die Spannung der Palästinenser, was im Nahen Osten alles passiert, das kommt nur, weil der gute Abraham nicht warten konnte. Und wenn manchmal Familien nicht warten können, die erleben Fiasko. Wenn Gottes Kinder nicht warten können, die verbauen Familien sogar noch den Weg. Gott hat dich nicht vergessen. Sein Werk muss zuerst an dir vollendet werden. Manchmal habe ich gedacht, Mensch, warum holt Gott mich nicht weg? Also nicht sterben und so weiter. Warum muss ich diese Arbeit machen, die Arbeit, die ich tue? Ich möchte gerne was anderes machen. Und weißt du, was der liebe Gott mir gesagt hat? Das gleiche gebe ich dir weiter. Er sagt, Johannes, niemand macht die Arbeit so gut wie du. Und weil du die Arbeit so gut machst, warum soll ich dich wegbringen und jemand anders bringen? Ich lasse dich mal so lange machen, solange es gut ist, solange ich zufrieden bin. Warum muss ein Mitarbeiter entlassen werden, solange er seine Arbeit gut macht? Und du machst deine Arbeit gut, warum soll Gott dich wegnehmen? Also deshalb, wenn du manchmal so sagst, ich möchte gerne jetzt Apostel werden, endlich mal ein bisschen aufsteigen. Nein, du machst es. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, hat Johannes der Täufer gesagt. Und ich mache diese Arbeit gut, weil die macht mir auch Spaß und so weiter. Weißt du, Gott lässt dich nicht, verlässt dich nicht, sondern er ist mit dir zufrieden, wenn er nichts sagt. Wenn er nichts sagt. Weißt du, im Schwabenland ist es so, wenn es über das Essen nicht kritisiert, nichts gesagt wird, war das Essen gut. Wenn es kritisiert wird, dann war das Essen nicht gut. Also wenn es, solange es schmeckt und solange es gut ist, warum sollen wir was darüber reden? Wir sollen es genießen. Und so geht es auch im Geistlichen. Versteht ihr das, was ich sagen wollte? Warum Gott dich vielleicht noch nicht abgeholt hat? Satan möchte, dass du deine Funktion aufgibst, dass du fließt, dich veränderst und ständig woanders bist und immer was anderes bist. Nein, Gott sagt, ich bin zufrieden mit dir. So wie du das machst, prima. Sei nicht frustriert, wenn Gott dich warten lässt und sagt, bleib hier an diesem Platz. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, bei dem Herrn zu sein und Lust hier zu bleiben, aber euretwegen muss ich da bleiben. Ist egal. Du bist noch nicht fertig mit deiner Arbeit. Und wenn du weißt, du bist noch nicht fertig mit deiner Arbeit, tu ruhig deine Arbeit weiter. In Matthäus 5, Vers 11, da heißt es, freuen dürft ihr euch, wenn man euch beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht alles Schlechte nachsagt. Lügner, Ganoven, Gauner, Schlitzohr, cool. weil ihr zu mir gehört. Freut und jubelt, denn Gott wird euch reich belohnen. Gott denkt an dich, wenn Menschen dich schlecht behandeln. Ich will eine gute Botschaft weiterbringen. Gott denkt an dich, wenn Menschen dich schlecht behandeln. Nur weil du Kind Gottes bist, weil du ehrlich bist, weil du aufrichtig bist. Gott denkt an dich, wenn Menschen sich von dir trennen, sich von dir distanzieren, mit dir nicht übereinstimmen, nur weil du Jesus lieb hast. Du tust ihnen nichts Böses, im Gegenteil. Je mehr du mit Gott zusammenarbeitest, desto weniger verstehen sie dich. Er hat dich nicht vergessen. Du denkst, er hat dich vergessen. Weißt du, du musst diese Extreme lernen, mit den Extremen umzugehen, mit den Extremen zu leben. Gott gedachte an Noah. Noah hat auch gedacht, jetzt 150 Tage, mein Gott. Und weißt du, da hat er dann in seiner Arche so eine Strichliste gemacht, wie viele Tage, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und Gott hat mich vergessen da oben, wo werden wir eines Tages landen. Und Gott hat einen wunderbaren Platz auf dem Ararat ausgesucht, wo die Arche aufsetzte. Du musst dort ankommen, wo du sanft landest. Gott will dir eine sanfte Landung verschaffen. Und das war auch in seinem Leben, so beim Noah. Gott hat dich nicht vergessen. Und denk dran, er denkt immer an dich Tag und Nacht. Ich komme zum Schluss mit einer Geschichte von David Livingstone. David Livingstone, der Afrika-Forscher, der Afrika durchquert hatte, als erster am Niagara-Fälle war, Sambese-Fluss. Irgendwo ist ihm das Geld unterwegs ausgegangen und dann lässt er seine Mamelucken stehen, seine Träger, und sagt, bleibt hier. Ich komme wieder, ich muss jetzt nach England zurück, ich komme wieder. Und die Leute, die Einheimischen, haben gesagt, guck mal, der weiße Mann, auf den ist kein Verlass. Die sagen, und die kommen nicht, ihr seid doch doof, lasst euch nieder, heiratet hier und gründet Familien und lebt euch hier ein. Nein, unser Vater wird wiederkommen. Und eines Tages, gegen Nachmittag, hören sie ein komisches Geräusch, das sie noch nie gehört haben in Afrika. Duck, 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 duck. Sie hören da, da kommt irgendetwas. Zuerst haben sie gedacht, ein Geist kommt. Nein, weil die Afrikaner kannten das nicht. Da kommt David Livingstone mit einem Dampfer und steigt aus. Und die Mamelucken, die schrien, unser Vater! Und unser Warten war nicht vergeblich. Und wir warten auf die Erscheinung Jesu Christi. Du und ich, wir warten auf seine Wiederkommen. Er ist weggegangen. Und er fuhr in den Himmel und hat gesagt, ich werde wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und wir warten, hat Gott uns vergessen? Seit 2000 Jahren warten wir. Und die Thessaloniker, die sind schier verzweifelt. Wann wird der Herr kommen? Sollen wir was anders machen? Und Paulus sagt ganz klar, der Abfall muss kommen, das muss kommen, das muss kommen. Und wir erleben den Abfall in unseren Tagen ganz massiv. Überall der Abfall, Abfall, Abfall. Du lebst nur noch im Abfallhaufen. Wirklich. Alles nur Abfall. Und was du kriegst, ist nur Abfall. Und wovon du lebst, ist auch nur Abfall. Abfall. Der muss kommen. Und dann kommt er. Wie lange noch? Beim Ton der letzten Posaune. Halleluja. Wird der Herr kommen und die Seinen holen. Gott ist nicht vergesslich. Gott führt über alles Buch. Und Gott vergisst nie etwas, auch was du getan hast. Gott vergisst es nie. Gott vergisst nie, keine Kleinigkeit in deinem Leben. Gott denkt an alles und Gott erinnert sich an alles in deinem Leben, was da war. Und Gott hat dich nicht vergessen. Du bist sein Kind und du bleibst sein Kind. Lass uns zusammen sagen, Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich bin erlöst, gewaschen im Blut, geheiligt durch den Heiligen Geist. Und der Teufel hat kein Recht an meinem Leben. Die Welt hat kein Recht an meinem Leben. Ich bin ein Eigentum Jesu Christi. Und mein Name steht im Buch des Lebens. Und ich freue mich darüber. Und jauchze darüber. Ich bin erlöst. Halleluja. Amen.